Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute unsere Reihe fortsetzen durch die Urgeschichte, wie ich schon gesagt habe, und zwar mit dem Predigtabschnitt von 1. Mose 10, Vers 1 bis Kapitel 12, Vers 3. Kapitel 10 haben wir eben schon gelesen und wir wollen jetzt gemeinsam Kapitel 11, Vers 1 bis Kapitel 12, Vers 3 lesen. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea, und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach: Siehe, sie sind ein Volk, und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts mehr davon zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Dies ist die Geschichte Sems. Als Sem 100 Jahre alt war, zeugte er den Arpakschad, 2 Jahre nach der Flut. Und nachdem Sem den Arpakschad gezeugt hatte, lebte er noch 500 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Arpakschad war 35 Jahre alt, als er den Schelach zeugte, und nachdem Arpakschad den Schelach gezeugt hatte, lebte er noch 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Schelach war 30 Jahre alt, als er den Heber zeugte, und nachdem Schelach den Heber gezeugt hatte, lebte er noch 403 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Heber war 34 Jahre alt, als er den Peleg zeugte, und nachdem Heber den Peleg gezeugt hatte, lebte er noch 430 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Peleg war 30 Jahre alt, als er den Regu zeugte. Und nachdem Peleg den Regu gezeugt hatte, lebte er noch 209 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Regu war 32 Jahre alt, als er den Serug zeugte. Und nachdem Regu den Serug gezeugt hatte, lebte er noch 207 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Serug war 30 Jahre alt, als er den Nahor zeugte. Und nachdem Serug den Nahor gezeugt hatte, lebte er noch 200 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Nahor war 29 Jahre alt, als er den Terach zeugte. Und nachdem Nahor den Terach gezeugt hatte, lebte er noch 119 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Terach war 70 Jahre alt, als er den Abram, Nahor und Haran zeugte. Und dies ist die Geschichte Terachs. Terach zeugte den Abram, den Nahor und den Haran. Haran aber zeugte den Lot. Und Haran starb vor seinem Vater Terach im Land seiner Geburt in Ur in Chaldäa. Abram aber und Nahor nahmen sich Frauen. Abrams Frau hieß Sarai und Nahors Frau hieß Milka, eine Tochter Harans, des Vaters der Milka und der Jiska. Sarai aber war unfruchtbar, sie hatte kein Kind. Und Terach nahm seinen Sohn Abram, dazu Lot, den Sohn Harans, seinen Enkel, auch Sarai, seine Schwiegertochter, die Frau seines Sohnes Abram, und sie zogen miteinander aus von Ur in Chaldäa, um ins Land Kanaan zu gehen. Als sie aber nach Haran kamen, blieben sie dort. Und die Lebenszeit Terachs betrug 205 Jahre und Terach starb in Haran. Der Herr aber hatte zu Abram gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es gibt Länder auf der Erde, da bekommen Menschen einen neuen Namen, wenn sie sich taufen lassen. Und das klingt in unseren Ohren vielleicht seltsam. Aber häufig ist es in diesen Ländern so, dass diese Menschen nach irgendeiner heidnischen Gottheit benannt sind. Und dann werden sie Christen, lassen sich taufen und dann wollen sie eben nicht immer, wenn man sie ruft, mit dem Namen eines heidnischen Gottes gerufen werden. Sie wollen sich nicht mehr damit identifizieren lassen. Sie sagen dann, dieser neue Name, den ich jetzt habe, der steht für meine neue Identität. Früher hat sich mein Leben um irgendeinen Sinn gedreht. Ja, um meine alte Religion oder vielleicht um einen selbstgebastelten Sinn. Jetzt dreht sich mein Leben um Jesus. Er ist der, der meinem Leben Bedeutung, Sinn und Identität gibt. Man hat in solchen Kulturen dann auf dem Schirm, dass es eine sehr enge Bindung zwischen Namen und unserer Identität gibt, der Frage, wer wir wirklich sind. In unserer westlichen Kultur heute ist das ein bisschen anders. Da haben wir diese enge Bindung von Namen und Identität nicht mehr so wirklich im Bewusstsein. Ja, die meisten Eltern zum Beispiel suchen sich den Namen ihres Kindes ja in erster Linie nach dem Klang aus, nicht nach der Bedeutung. Und trotzdem kennen wir auch hier in Deutschland immer noch eine gewisse Beziehung zwischen wer wir wirklich sind und unserem Namen. Zum Beispiel, wenn jemand über jemand anderen lästert und wir bekommen das mit, dann sagt man heute auch noch, der zieht den Namen des anderen durch den Dreck. Ja, den Namen, der Name steht hier für die Person. Oder wir unterschreiben einen Brief für eine gewisse Gruppe Menschen und dann unterschreiben wir im Namen von anderen. Das heißt, wir beziehen die anderen mit ein. Und trotzdem ist es so, dass wir im Allgemeinen, denke ich, heute hier im Westen diese enge Bindung von Namen und Identität nicht mehr so wirklich auf dem Schirm haben. Sie ist ein bisschen verloren gegangen und in vielen anderen Kulturen, wie wir gesehen haben, ist das heute noch anders. Und auch zu biblischen Zeiten war das anders. Namen hatten damals eine ganz, ganz tiefe Bedeutung. Dein Name sagte etwas über dich aus. Dein Name sagte, wer du bist. Ja, wir sehen das von Anfang an in der Bibel. Adam heißt Adam. Und das kommt von dem hebräischen Wort für Adama, das heißt Erdboden. Adam heißt also Adam, weil er aus dem Erdboden geschaffen wurde. Kain bedeutet Erwerb. Abel bedeutet Nichtigkeit. Vermutlich, weil die Eltern mittlerweile unter dem Fluch über diese Erde litten. Der Name Noah bedeutet Trost oder Ruhe. Und es wird uns in der Bibel erklärt, dass Noahs Vater Lamech ihm mit Absicht diesen Namen gegeben hatte, weil er sich nach Trost und Ruhe in dieser gefallenen Welt sehnte. In der Bibel stehen Namen für das, was einen Menschen im Kern ausmacht. Und heute haben wir in unserem Predigtabschnitt einen ganzen Haufen von Namen gelesen. Wahrscheinlich habt ihr irgendwann gedacht, wow, so viele Namen. Ja, die Krönung von all den Namen ist übrigens ein ganz bestimmter Name. Der eine Sohn von Noah heißt Sem und der Name Sem bedeutet nichts anderes als Name. Da ist der Name Programm. Und wir haben jetzt diese letzte Predigt durch die Urgeschichte und es ist wieder mal eine Predigt über einen Stammbaum. Schon die dritte in unserer Reihe durch die Urgeschichte. Und diesmal haben wir es sogar mit zwei Stammbäumen zu tun. Und ich habe euch diesen Stammbaum, diese beiden Stammbäume in Grundzügen mal hier vorne aufgezeichnet, damit wir heute nicht verloren gehen, wenn wir uns mit diesen beiden Stammbäumen beschäftigen. Den einen Stammbaum finden wir in Kapitel 10 und den anderen in der zweiten Hälfte von Kapitel 11. Namen über Namen. Und deswegen soll es in dieser Predigt eben auch um diese ganzen Namen gehen. Und ich möchte dann den Bogen spannen in dieser Predigt von all diesen Namen, die wir gelesen haben, hin zu deinem Namen. Und dir eine Frage stellen, die auch mein Thema für heute Morgen ist, nämlich die Frage, woher bekommst du deinen Namen? Und ich habe drei Punkte. Erstens, Gott regiert Menschen, die sich selbst einen Namen machen wollen. Zweitens, Gott rettet einige Menschen um seines Namens willen. Und drittens, Gott beschenkt dich, indem er deinen Namen groß macht. Woher bekommst du deinen Namen? Gott regiert Menschen, die sich selbst einen Namen machen wollen. Gott rettet einige Menschen um seines Namens willen und Gott beschenkt dich, indem er deinen Namen groß macht. Bei der Frage, woher bekommst du deinen Namen, ist natürlich nicht der Name gemeint, der auf deinem Personalausweis steht. Diesen Namen haben sehr wahrscheinlich alle von euch von ihren Eltern bekommen. Sondern wenn wir uns heute auf die Suche machen nach unserem wirklichen Namen, dann wollen wir fragen, was uns alle im Kern ausmacht. Woher kommt das, was mich, was dich im Kern ausmacht? Wo suchst du das, was dich im Kern wirklich ausmacht? Und in unserem Abschnitt begegnen uns zuerst einige Menschen, die sich diese Identität, diesen Namen selbst schaffen wollen. Und das ist mein erster Punkt. Gott regiert Menschen, die sich selbst einen Namen machen wollen. Ja, wir beginnen jetzt in Kapitel 10 mit dem ersten Stammbaum. Das ist der Stammbaum, den ihr hier auf diesem Flipchart in schwarz aufgezeichnet seht. Und es ist kein klassischer Stammbaum. Normalerweise, wenn wir Stammbäume in der Bibel haben, dann sind die einfach eine Linie. Wir hören immer Vater, Sohn, Enkel, Urenkel und so weiter. Eine Generation nach der anderen. Dieser Stammbaum ist nicht so längs, sondern er ist eher breit. Ja, er berichtet uns von den drei Söhnen Noahs, von Japhet, von Ham und von Sem und dann auch von ihren Nachkommen. Manchmal lesen wir bei einem Nachkommen mehrere Generationen, manchmal nur eine. Und dabei werden eben längst nicht alle Nachkommen genannt, sondern der Heilige Geist hat hier in Kapitel 10 ganz bewusst ausgewählt. Und er hat uns eine ganz bewusste Auswahl von all den vielen Nachkommen Noahs gegeben. Und wir sehen in diesem Stammbaum hier drei Dinge, denen wir jetzt auf den Grund gehen wollen. Das erste ist, wir sehen hier lauter Völker, die alle von einem Mann abstammen. Andererseits sehen wir lauter Völker, die über die ganze Erde verteilt sind. Vers 1, dies ist die Geschichte der Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet, und nach der Sintflut wurden ihnen Söhne geboren. Und das, der letzte Vers des Kapitels bringt das dann auf den Punkt, das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Abstammung in ihren Völkern und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt. Es wird also klar, alle Menschen stammen von einem Menschen ab, von Adam und dann eben auch von Noah. Gleichzeitig haben sich die Menschen, die von Noah abstammen, über die ganze Erde verteilt. Sie sind jetzt in verschiedene Völker unterteilt. Es gibt Unterschiede zwischen den Völkern in Kultur, in Sprache und im Wohnort. Und das ist nicht zufällig so. Gott wollte es so. Zu Noah hatte er schon gesagt in Kapitel 9, Vers 1, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde. Das war Gottes Plan. Man sieht das auch an der Tatsache, dass dieser Stammbaum hier in Kapitel 10 genau 70 Personen bzw. Völker umfasst. Und 70 ist in der Bibel immer eine Zahl der Vollkommenheit. Diese 70 Personen oder Völker stehen also repräsentativ für die gesamte Weltbevölkerung. Und sie machen deutlich, das, was wir hier lesen, ist kein Produkt des Zufalls, so kam es dann halt irgendwie. Sondern Gott wollte, dass die Menschen genauso die Erde füllen. Und daraus lernen wir für heute, dass weder Rassismus noch ein Multikulti-Denken von Gott gewollt ist. Wisst ihr, der Rassismus übersieht, dass alle Menschen von einem Menschen abstammen und dass es deswegen keinen Unterschied im Wert eines Menschen gibt aufgrund von Hautfarbe, von Sprache oder von Herkunft. Das Multikulti-Denken auf der anderen Seite übersieht, dass es tatsächliche Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Völkern, zum Beispiel in Sprache und Kultur. Und manchmal sorgt das für Probleme und man kann die manchmal auflösen, aber manchmal wird es auch wirklich schwierig. Das Erste, was wir in diesem Stammbaum sehen, alle Menschen stammen von einem Menschen ab, sind aber von Gott mit Absicht über die Erde verteilt worden. Das Zweite, was wir sehen, ist, Gott kommt zu seinem Ziel. Wenn wir nur Kapitel 10 hätten, dann könnte man ja denken, dass sich die Menschen unter Gottes Leitung schön freiwillig über die Erde verteilt haben. Ja, so klingt das ja. Dann sind sie alle schön in ihre einzelnen Gebiete gezogen. Aber dann kommt Kapitel 11 und die Geschichte, die wir beim letzten Mal ausführlich uns in der Predigt angeschaut haben, die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und da sehen wir, so freiwillig war das mit dem Verteilen gar nicht. Kapitel 11, Vers 4. Und die Menschen sprachen wohl an, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Ja, die Geschichte vom Turmbau, die kommt ja in unseren Bibeln nach Kapitel 10. Aber das ist jetzt ganz wichtig, wenn wir es zeitlich sortieren, kommt die Geschichte vom Turmbau zu Babel ganz an den Anfang vom Stammbaum in Kapitel 10. Ja, wir sehen ja schon am Anfang von Kapitel 10, wie sich die Völker über die ganze Erde verteilen. Wir kommen später nochmal drauf zu sprechen. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, warum schauen wir uns heute einen so großen Abschnitt an? Und meine Antwort an euch ist, damit wir die Zusammenhänge erkennen. Kapitel 10 zeigt uns, die Menschheit verteilt sich über die ganze Erde. Kapitel 11 zeigt uns, das ist nicht freiwillig passiert, sondern Gott musste aktiv werden, damit es passiert. Erst als er die Sprachen verwirrt hatte, verteilten sich die Menschen dann auch. Gott kommt zu seinem Ziel. Die Menschen wollten von sich aus die Erde nicht füllen. Sie wehrten sich gegen diesen Gedanken. Und für diesen Ungehorsam richtete Gott die Menschen durch die Sprachverwirrung und sorgte dafür, dass sein Plan, die Erde zu füllen, dass der in Erfüllung ging. Und so verteilten sich die Menschen. In den Versen 2 bis 5, das ist hier links oben, lesen wir dann in Kapitel 10 von den Nachkommen Japhets. Sie verteilten sich auf die Länder nördlich des Mittelmeers, also dorthin, wo heute Armenien ist, die Türkei, Griechenland, Italien und Spanien, ganz grob gesagt. Dann lesen wir in den Versen 6 bis 20 von den Nachkommen Hams. Die Nachkommen Japhets kommen in der Bibel kaum vor. Die Nachkommen Hams sehr häufig. Von ihm stammen unter anderem die Babylonier ab, die Kanaaniter und die Philister. Und auch die Ägypter sind Nachkommen Hams. Sie tauchen im Stammbaum unter ihrem hebräischen Namen Mizraim auf. Ja, das haben wir in Vers 6 und dann nochmal in Vers 13. Und das ist einfach das hebräische Wort für die Ägypter. Und diese Völker siedelten sich entweder in Israel an, das waren die Kanaaniter, oder um Israel herum. Im Nordosten waren es die Babylonier, im Südosten waren es einige arabische Stämme, im Südwesten die Ägypter und andere afrikanische Stämme. Man kann sagen, in und um Israel lebten die Nachkommen von Ham. Und dann ab Vers 21 lesen wir von den Nachkommen Sems. Und diejenigen, die dort aufgeführt werden, die leben entweder im Norden oder Nordosten von Israel oder auf der arabischen Halbinsel. Also ungefähr in derselben Gegend wie die Nachkommen Hams. Wir sehen also hier, die Menschheit verteilt sich über tausende von Kilometern, aufgeteilt in einzelne Völker mit einzelnen Sprachen. Gott kommt zu seinem Ziel, auch wenn die Menschen das Verteilen erst verhindern wollten. Und das Dritte, was wir in diesem Stammbaum sehen, die Menschheit vollbringt große Dinge. Und in diesen großen Dingen, die die Menschheit vollbringt, rebelliert sie gegen Gott. Es gibt eine Person in diesem Stammbaum, auf den fokussiert die Bibel ganz deutlich. Und ich habe euch ja schon immer mal erklärt, wir müssen immer in solchen biblischen Stammbäumen ganz besonders dann hinschauen, wenn irgendeine Abweichung da ist vom Normalen. Und das haben wir in diesem Stammbaum auf Vers 8. Da geht es um einen Nachfahren Hams, den Nimrod. Wir lesen da in Vers 8. Auch zeugte Kusch den Nimrod. Der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn, daher sagt man, ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war Babel, sowie Erech, Akkad und Kalne im Land Sinea. Von diesem Land zog er aus nach Assur und baute Ninive, Rehoboth, Ir und Kelach. Dazu Resen zwischen Ninive und Kelach. Das ist die große Stadt. Wir könnten kurz zusammenfassen, der Nimrod, der hatte es einfach drauf. Ja, sehr wahrscheinlich lebte er nach dem Turmbau zu Babel, also zu einer Zeit, wo die Menschheit bereits verteilt war, aber er lebte in der Gegend von Babel. Manche Ausleger setzen ihn mit dem König Sargon von Akkad gleich, der lebte um das Jahr 2300 vor Christus. Aber das ist nicht sicher. Und wir lesen über diesen Nimrod, dass er der erste Gewalthaber auf der Erde war. Es war also der erste König, der nicht einfach nur über seinen Stamm regierte, sondern der sich ein Riesenreich zusammeneroberte, indem er verschiedene Stämme unter seine Herrschaft brachte. Er war ein Jäger, ja, er war aggressiv. Lernen wir daraus, und er war enorm erfolgreich. Große und wichtige Städte, die auch später in der Geschichte des Nahen Ostens eine wichtige Rolle gespielt haben, die gehen auf seine Gründung zurück. Und wir sehen an diesem Nimrod, wir lernen von ihm zwei Dinge. Einerseits ist er jemand, der seine Gaben, die Gott ihm gegeben hat, sehr gut einsetzt. Er macht was aus seinem Leben, würden wir heute sagen. Die Bibel zeigt uns sogar, dass er die besondere Aufmerksamkeit Gottes hervorrief. Ja, in Vers 9 lesen wir zweimal, er ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. der anderen Seite gebrauchte er seine großartigen Talente nicht für Gott. Er war ein aggressiver Jäger, der sich selbst ein Reich bauen wollte. Ja, statt ein Hirte für seine Untertanen zu sein, war ein aggressiver Jäger. Es ging nicht darum, nach innen seinem Volk Gutes zu tun, sondern nach außen seinen Herrschaftsbereich zu erweitern. Das Wort Gewalthaber, was wir über ihn in Vers 8 lesen, das hat den negativen Beiklang von Tyrann, so könnte man das auch übersetzen. Und Nimrod ist damit typisch für die anderen 69 Völker in dem Stammbaum. Sie alle waren beim Turmbau zu Babel für ihre Rebellion mit der Sprachverwirrung bestraft worden. Und wir sehen hier in Kapitel 10, sie hatten nichts daraus gelernt. Sie machten genauso weiter. Gerade unter den Nachkommen von Ham sind viele Vorfahren der frühen Hochkulturen. Babylon, Ägypten. Und sie alle nutzten Gottes Gaben und profitierten davon. Sie schufen in Bereichen Großartiges, aber sie vergaßen Gott, dafür die Ehre zu geben. Sie nehmen Gottes Geschenke an, nutzen sie, um sich selbst zu Gott aufzuschwingen. Das sehen wir in Kapitel 10 bei Nimrod und das sehen wir in Kapitel 11 beim Turmbau zu Babel. Es sind also drei Dinge, die wir in diesem Stammbaum in Kapitel 10 lernen. Erstens, alle Menschen stammen von einem Menschen ab und wurden bewusst von Gott über die Erde verteilt. Zweitens, die Menschen wollten sich eigentlich gar nicht verteilen lassen, aber Gott kommt zu seinem Ziel und verteilt sie genauso, wie er es möchte. Und drittens, alle diese Menschen profitieren enorm von Gott, aber nutzen das nur für sich selbst, für ihre Rebellion gegen Gott. Und am deutlichsten kommt diese Rebellion in der Geschichte vom Turmbau zu Babel zum Ausdruck. Dort sagen die Turmbauer in Kapitel 11, Vers 4, lasst uns einen Turm bauen, und jetzt kommt's, damit wir uns selbst einen Namen machen. Damit wir uns selbst einen Namen machen. Wisst ihr, Kapitel 10 und der Anfang von Kapitel 11 markieren vielleicht die düsterste Phase in der Geschichte dieser Welt. Vielleicht gab es den ein oder anderen, der sich noch an den wahren Gott der Bibel erinnerte. Aber wir lesen davon nichts. 70 Völker. 70 Mal das Ziel, sich einen eigenen Namen zu schaffen, sich eine eigene Identität zu schaffen. Gott hatte man vergessen, Gott wollte man auch vergessen. Ist ja auch einfacher, dann muss man sich ja auch nicht an diese ganzen Regeln halten und sich selbst zum Gott aufzuschwingen, ist doch so viel attraktiver, oder? Aber was vielleicht attraktiv klingt, ist furchtbar. Denn wenn man so denkt, muss man dann tatsächlich sich selbst eine Identität schaffen, einen Namen machen. Man hat ja den vergessen, der einen erschaffen hat. Und auch wenn es schon über 4000 Jahre her ist, klingt es nicht so sehr wie unsere Gesellschaft heute? Ja, eine Kultur, wo jeder eifrig seine eigene Identität bastelt. Und am Ende schreibt einer ihrer führenden Philosophen dann ein Buch mit dem vielsagenden Titel Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Wisst ihr, es ist eine düstere Zeit. Eine Zeit, in der die Nimrods scheinbar die einzige Macht sind, die in der Welt sagt, wo es lang geht. Wir lesen hier nichts von einem Noah, der wenigstens noch als Einzelkämpfer Gott sucht. Aber Gott hat die Kontrolle nicht verloren, auch wenn es vielleicht so aussieht. Selbst Nimrod, der am gottgleichsten ist von all diesen Menschen, der lebt ja vor dem Herrn. Gott ist immer noch der wahre Herrscher, der im Regiment sitzt. Und auch das sehen wir, wenn wir uns jetzt auf die Suche machen nach Gottes Rettungsplan in unserem Abschnitt. Denn erinnern wir uns zurück in Kapitel 3, kurz nach dem Sündenfall. Da war es ja Gott gewesen, der zu Adam und Eva gesagt hat, es wird wieder anders werden. Es wird nicht immer nur Rebellen gegen Gott geben. Es wird nicht immer nur die Nachkommen des Teufels, die Nachkommen der Schlange geben. Es wird auch die Freunde Gottes geben. Es wird auch die Nachkommen der Frau geben, Menschen, die Gott um seines Namens willen errettet. Und das ist mein zweiter Punkt. Gott rettet einige Menschen um seines eigenen Namens willen. Vielleicht denkst du dir jetzt, bestimmt gehen wir jetzt in die zweite Hälfte von Kapitel 11 und beschäftigen uns mit Abraham. Also Abraham und der Rettung, das passt ja super gut zusammen. Und da gehen wir auch hin, aber nicht sofort. sondern wir bleiben tatsächlich erstmal noch kurz in Kapitel 10 und schauen uns nochmal genauer den Stammbaum von Sem an. In Vers 21 lesen wir: Aus Sem wurden Kinder geboren, ihm, dem Vater aller Söhne Hebers, dem älteren Bruder Japhets. Die Söhne Sems waren Elam, Assur, Arpachshad, Lut und Aram. Ja, bei Japhet und Ham ist es so, dass wir den Stammbaum haben, der gleich in die Breite geht. Wir sehen dann mehrere Söhne jeweils. Hier bei Sem ist es anders. Ja, wir lesen die einzelnen Söhne Sems, aber dann wird nur ein Sohn von Sem weiterverfolgt, der Arpachshad. Und der Arpachshad hat dann weiterhin einen Nachkommen namens Heber. Und dieser Heber wird bereits in Vers 21 erwähnt und dann nochmal in Vers 24. Und wenn wir hier so diese Völkertafel lesen in Kapitel 10, dann stellt sich ja die Frage, bei all diesen Völkern, wo ist eigentlich das Volk Israel? Wo kommt das eigentlich her? Und dieser Heber, der gibt uns den ersten Hinweis. Denn das Wort Hebräer, was dann später immer wieder für das Volk Israel verwendet wurde, das kommt von diesem Namen, von diesem Heber. Heber ist der Stammvater des Volkes Israel. Und Heber hat zwei Söhne. In Vers 25 lesen wir davon. Und Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Peleg, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt und der Name seines Bruders war Joktan. Also Heber hat zwei Söhne, Peleg und Joktan. Und der Peleg ist ein sehr rätselhafter Kerl. Über ihn wird gesagt, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt und dann verschwindet er einfach. Ja, und Joktan auf der anderen Seite, der scheint viel wichtiger zu sein. Und der Rest des Stammbaums von Sem bis Vers 30 sind dann die Nachkommen Joktans. Von denen lesen wir ausführlich. Gehen wir aber zurück zu diesem Peleg. Was bedeutet dieser Satz, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt? Wie gesagt, Namen hatten damals eine ganz, ganz wichtige Bedeutung und Peleg bedeutet eben Zerteilung. Manche Ausleger sagen, das bedeutet, dass zu den Lebzeiten von Peleg die Kontinente auseinandergedriftet sind. Aber erstens ist das vermutlich schon während der Sintflut passiert. Und zweitens würde sich, wenn das so ist, die Frage stellen, warum wird das hier in einem Stammbaum erwähnt? Andere sagen, es bedeutet, dass zu Pelegs Lebzeiten die Teilung der Menschen beim Turmbau zu Babel passierte. Dann müssten wir die Geschichte vom Turmbau zu Babel eben in die Lebenszeit von Peleg einsortieren. Das ist gut möglich, ich halte das für wahrscheinlicher und es könnte sein, dass der Name darauf anspielt. Aber ich glaube, dass der Name Peleg, also Zerteilung, auf noch etwas anderes anspielt. Denn die wichtige Zerteilung ist nicht die der Kontinente in dieser Welt. Es ist auch nicht die Teilung zwischen den Völkern beim Turmbau zu Babel, sondern es ist die Teilung, die wir in den ersten Kapiteln der Bibel und dann im Rest der Bibel auch immer wieder sehen, die Teilung zwischen Feinden Gottes und Freunden Gottes. Im Grunde gibt es nämlich den Stammbaum von Sem zweimal. Wir haben ihn einmal in Kapitel 10 ab Vers 21. Er geht dann von Sem über Heber, dann zu Joktan und Peleg und dann die Linie von Joktan geht weiter. Und es folgt dann direkt nach der Linie über Joktan die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Ja, auch wenn die zeitlich vorher ist, könnte man sagen, die Linie von Joktan, die endet direkt im Turmbau zu Babel. Die ultimative Selbstüberhöhung des Menschen. Wir könnten es auch anders formulieren. Kapitel 10 ist der Stammbaum des Samens der Schlange. Es ist der Stammbaum der Feinde Gottes. Und jetzt gehen wir in Kapitel 11. Und da gibt es wieder den Stammbaum Sems ab Vers 10. Da lesen wir in Vers 10, dies ist die Geschichte Sems. Als Sem 100 Jahre alt war, zeugte er den Arpachshad 2 Jahre nach der Flut. Und genau wie im Stammbaum in Kapitel 10 geht es weiter über Arpachshad zu Heber. Den kennen wir auch schon aus Kapitel 10. Ja, das ist gleich, von Sem bis zu Heber. Aber dann ist die Trennung da. In Kapitel 10 wird uns die Linie von Joktan beschrieben. Jetzt in Kapitel 11 geht es weiter mit Peleg. Ich habe diesen zweiten Stammbaum aus Kapitel 11 in der Zeichnung rot markiert. Also rot ist Kapitel 11 und schwarz Kapitel 10. Zwischen Joktan und Peleg gibt es also diese Trennung. Diese Trennung zwischen den Nachkommen der Frau und den Nachkommen der Schlange. Die Trennung, die wir schon zwischen Kain und Abel sehen, die wir zwischen Kain und Seth sehen, die Trennung zwischen Noah und dem Rest der Menschheit, die Trennung zwischen Ham und Sem und jetzt die Trennung zwischen Joktan und Peleg. Versteht mich nicht falsch, ich finde hier keinen einzigen Hinweis darauf, dass Peleg tatsächlich den wahren Gott kannte. Also ich weiß nicht, ob er auch persönlich ein Nachkomme der Frau war. Aber was wir hier sehen ist, dass Gott beschlossen hat, durch ihn, durch seine Linie, seinen Plan zu erfüllen. Nämlich nicht nur die Menschheit über die ganze Erde zu verteilen, sondern sich selbst ein Volk zu erlösen. Deswegen steht am Ende dann Abraham, der damals noch Abram hieß. Und Israel, das Volk, das die Nachkommen Abrahams dann gebildet haben, das steht hier überall in Kapitel 10 schon im Hintergrund, ohne dass es erwähnt wird. Das ist das Spannende. Die Völker zum Beispiel in Kapitel 10, die sind so angeordnet, dass es mit denen anfängt, die weit weg von Israel leben und dann immer näher an Israel ranrückt. Also wie wenn man mit einer Kamera so ranzoomt, so ist auch dieser Stammbaum auf Israel gezoomt. Ja, am Anfang geht es ja um die Nachkommen Japhets. Und die Nachkommen Japhets, die leben ganz weit weg von Israel. In Europa, würden wir heute sagen. Und dann kommen die Nachkommen Hams. Sie wohnen eben in und um Israel herum. Und sie werden zu den erbittertsten Feinden des Volkes. Die Babylonier, die Ägypter und vor allem die Kanaaniter. Die Kanaaniter lebten ja nicht nur um Israel herum, sie lebten in Israel. Wir könnten sogar sagen, die Kanaaniter waren die Nachkommen der Schlange schlechthin. Sie waren ja auch die, die Noah in Kapitel 9 am Ende verflucht hatte, als sein Sohn Ham ihn ausgelacht hatte und über ihn gelästert hatte. Von Japhet, die weit weg wohnten, zu Ham, die nah an Israel dran wohnen, hin zu den Nachkommen Sems. Und es ist eine der Linien Sems, die über Peleg die Linie ist, die Gott erwählt hat, die Gott sich ausgesucht hat, wo Gott gesagt hat, die suche ich mir aus, um mir ein Volk zu erlösen. Jetzt könnte man die Frage stellen, warum Peleg? Warum später Abraham? Warum ausgerechnet diese Linie? Waren die besser als alle anderen? Wenn wir durchs Alte Testament gucken und diese Frage stellen, warum Abraham und seine Nachkommen? Dann lesen wir Folgendes in 2. Samuel 7, Vers 23 zum Beispiel. Dort heißt es, wer ist wie dein Volk, wie Israel? Die einzige Nation auf Erden, um deren Willen Gott hingegangen ist, sie als Volk für sich zu erlösen und sich einen Namen zu machen. In Jesaja 63 schaut Jesaja auf die großen Wunder zurück, die Gott für sein Volk getan hat. Und er kommt zu dem Schluss, Jesaja 63, Vers 14, so wunderbar hast du dein Volk geführt, um dir einen herrlichen Namen zu machen. Gott trennt Joktan und Peleg. Er sucht sich Abraham aus, um sich selbst einen Namen zu machen. Wisst ihr, in dem Sinn ist Gott sogar so wie die Turmbauer zu Babel. Mit einem großen Unterschied. Wenn Menschen das tun, sich selbst einen Namen zu machen, dann überschätzen sie sich maßlos. Wenn Gott das tut, dann tut er genau das Richtige. Er ist nämlich Gott. Und deswegen muss sich immer alles um ihn drehen. Wenn sich nicht alles um Gott dreht, dann läuft irgendwas falsch. Was bei Menschen falsch ist, dass sie etwas tun, um sich selbst einen Namen zu machen, ist bei Gott das einzig Richtige, was es gibt. Am Ende der Linie Peleg steht erst einmal Abraham. Und Abraham ist dann der, mit dem Gott jetzt ernst macht mit seinem Plan. Bisher hatte Gott immer mal wieder Freundschaften geschlossen mit einzelnen Menschen, mit Adam, mit Abel, mit Seth, mit Enosch, mit Henoch, mit Noah. Aber jetzt ab Kapitel 12, beginnt er damit, sich ein eigenes Volk zu erschaffen. Es sind die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, das Volk Israel. Abraham war nicht besser gewesen. Bevor Gott ihn berief, war er genauso Götzendiener gewesen wie all die 70 Völker in Kapitel 10. Gott rettet ihn um seines Namens willen. Es geht erstmal nicht um Abraham. Und es geht erstmal in der Geschichte der Bibel auch nicht um dich. Aber wisst ihr, was das Wunder ist? Es geht dann auch um dich. Gott rettet, um seinen eigenen Namen groß zu machen. Aber er rettet dich auch, um deinen Namen groß zu machen. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Gott beschenkt dich, indem er deinen Namen groß macht. Wisst ihr, ab Kapitel 12 liegt der Fokus vom ersten Buch Mose bis zum Ende, bis Kapitel 50 auf Abraham und seinen Nachkommen. Und man sieht dann in dieser Geschichte, wie von einer Familie ein ganzes Volk entsteht. Und das geht dann weiter durch die gesamte Geschichte des Alten Testaments, die Geschichte des Volkes Israel. Und mit diesem Übergang hin zu Abraham endet der erste große Teil des ersten Buches Mose. Und wir werden, wie ich schon angekündigt habe, das Buch dann auch erstmal verlassen, um irgendwann später dann mal zu Abraham zurückzukehren. Gott hatte den Abraham aus Ur nach Haran geführt. Ur liegt ganz im Süden von Mesopotamien, dort wo heute der Irak ist. Haran liegt ganz im Norden, heute an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien. Und in Haran wurde Abraham dann von Gott berufen. Wir lesen in Kapitel 12, Vers 1, der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Wisst ihr, bisher heute haben wir in Kapitel 10 und Kapitel 11 nur von lauter Menschen gehört, die ihren Namen groß machen wollen. Da sind Nimrod, Kapitel 10, und die Turmbauer in Kapitel 11. Ja, erinnert euch an Kapitel 11, Vers 4. Sie bauten diesen Turm, warum? Um sich selbst einen Namen zu machen. Und was verspricht Gott jetzt hier dem Abraham in Kapitel 12, Vers 2? Ich werde deinen Namen groß machen. Was für ein Gegensatz. Von Natur aus denken wir alle, dass wir das Ziel unseres Lebens erreichen, wenn wir unseren eigenen Namen groß machen, uns irgendwie selbst eine Identität schaffen. Gott sagt dem Abraham, mach das nicht, brauchst du auch nicht, denn ich werde dir einen Namen geben. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und stellst fest, im Grunde beschreiben die ganzen Leute aus Kapitel 10 und 11, beschreiben die mich. Eigentlich bin ich mein ganzes Leben dabei, mir selbst einen Namen zu bauen. Ja, ich bin dabei eher schlecht, aber trotzdem dreht sich bei mir im Grunde, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, alles darum. Und wenn es so ist, dann rufe ich dich heute Morgen dazu auf. Hör auf damit. Es wird nicht klappen. Und lauf zu Gott und bitte ihn, dass er dir einen Namen, dass er dir eine Identität gibt. Und dann gibt es sicher andere von euch, die kennen Gott. Und sie sagen von sich selbst, ja, es ist Gott, der mir einen Namen gibt. Er ist das Zentrum meines Lebens. Aber irgendwie, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, stelle ich fest, ich falle trotzdem immer wieder in diese alten Muster zurück. Ich fange wieder an, mir selbst einen Namen zu basteln. Meinen Namen, meine Identität an irgendetwas anderes außerhalb von Gott zu hängen und daran festzumachen und so zu hoffen, dass mein Name irgendwie groß wird. Und wenn das so ist, dann bitte Gott um Vergebung und bitte ihn, dass er dir das so sehr bewusst macht, dass du von ihm einen Namen bekommen hast, dass du dann gar kein Verlangen mehr hast, dir selbst einen Namen zu schaffen. Wir tun das ja nur, wenn wir vergessen, dass wir eigentlich schon einen wunderbaren Namen von Gott bekommen haben. Gott hat nämlich nicht nur Abraham diesen großen Namen versprochen. In Vers 3 am Ende von Kapitel 12 lesen wir, und in dir, also in dir, Abraham, sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Alle Geschlechter auf Erden. Ja, das sind doch die, die wir gerade in Kapitel 10 hatten, die sich alle gerade selbst ihren eigenen Namen basteln. Aber Gott sagt hier schon zu Abraham, es kommt die Zeit, da werde ich durch dich alle Völker segnen. Da werde ich Menschen aus allen diesen Völkern einen großen Namen machen. Und dann kommt die ganze Geschichte des Alten Testaments und wir wissen, zur Zeit des Alten Testaments passierte das nur recht selten. Die meisten Freunde Gottes, Die meisten, die zu den Nachkommen der Frau gehörten, das waren wirklich Nachkommen Abrahams. Aber dann gibt es so Stellen wie zum Beispiel Psalm 87. Und wisst ihr, was so beeindruckend ist? Im Psalm 87 sieht der Psalmist prophetisch eine Zeit, wo die ganzen Völker aus Kapitel 10, so die Ägypter, die Babylonier und die Kuschiten und so weiter, wo die alle zum Gottesdienst nach Jerusalem kommen, wo die alle plötzlich zu Gottes Volk mit dazugehören. Und das hat sich heute im neuen Bund erfüllt. Heute dürfen Menschen aus allen Völkern einen neuen Namen von Gott bekommen. Und es funktioniert nicht im eigentlichen Sinne so, dass es dann dein Name ist, der groß wird. Im Buch der Offenbarung bekommt Johannes einen Einblick in den Himmel, in Kapitel 14, die unsichtbare Welt. Er sieht dort eine Gruppe von Menschen, die jetzt schon gestorben sind, als Freunde Gottes. Sie haben Gemeinschaft mit Gott und Johannes schaut dorthin und woran erkennt er diese Menschen? Wir lesen in Offenbarung 14, diese Menschen trugen den Namen des Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Weißt du, du brauchst dir nicht selbst einen Namen zu machen, du bekommst einen Namen, den Namen Gottes, den von Christus. Den Namen, über den Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat bekannten, es ist kein anderer Name, in dem Errettung zu finden ist. Und das gilt für all die Menschen, die Gottes Namen heiligen, die seinen Namen erheben, die sich nicht selbst einen Namen machen, sondern bei dem der Name Gottes zu ihrem Namen wird. Die ironischerweise sich nicht um ihren eigenen Namen drehen und deswegen einen großen Namen bekommen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch weiß, wer Ron-Robert Zieler ist. Das ist ein Torwart, der heute meistens bei seinem Verein auf der Bank sitzt. Und zu seiner Zeit, als er noch besser war, hat er bei Mittelklassevereinen gespielt. Aus irgendeinem Grund gehörte er 2014 zur deutschen Nationalmannschaft als dritter Torwart. Damit er hätte spielen dürfen, hätte sich erst der erste Torwart verletzen müssen, dann auch noch der zweite Torwart und dann hätte er spielen dürfen. Also es war äußerst unwahrscheinlich. Und so spielte er auch bei der Weltmeisterschaft keine Sekunde. Aber ganz am Ende war er mit der siegreichen deutschen Nationalmannschaft Weltmeister. Und das ohne einen Finger krumm zu machen. Ja, wie alle anderen auch, reckte er nachher den Pokal in die Höhe und darf jetzt bis zum Ende seines Lebens sagen, ich bin Weltmeister. Bei der Siegerehrung nach dem Finale stand auf der Verliererseite Lionel Messi. Ja, der vermutlich beste Fußballer der letzten 20 Jahre, vielleicht der beste Fußballer aller Zeiten. Er hat zig Anläufe hinter sich, mit der argentinischen Nationalmannschaft einen internationalen Titel zu gewinnen. Das war immer vergeblich. Messi, der Fußballer mit dem ach so großen Namen, den jedes Kind auf der Welt kennt, der stand dort im Juli 2014 mit leeren Händen da. Ron-Robert Zieler war Weltmeister. Wisst ihr was? Wir Christen sind im übertragenen Sinne wie Ron-Robert Zieler. Wir haben einen großen Namen, nicht weil wir irgendwas geleistet haben, sondern weil wir zu etwas Größerem, weil wir zu jemand Größerem gehören. Zu dem, der für uns die Herrlichkeit beim Vater aufgegeben hat, der sich für dich hat verspotten lassen, unschuldig verurteilen lassen, der seinen Mund nicht aufgemacht hat, der nicht vom Kreuz herabgestiegen ist, obwohl er es hätte tun können. Und der all das getan hat, damit du lebst, damit du aufhörst, dir selbst deinen Namen zu basteln, sondern damit du einen Namen geschenkt bekommst. Jesus hat deine lächerlichen Versuche, dir selbst einen Namen zu basteln, ans Kreuz genagelt. Und er hat dir dafür einen Namen geschenkt, indem er deinen Namen in seine durchbohrten Hände geschrieben hat. In den ganzen Stammbäumen heute haben wir von zahlreichen Völkern und Nationen und Sprachen gelesen. Aber wisst ihr was? Im Grunde gibt es nur zwei davon auf der Welt. Es gibt die, die ihren eigenen Namen vergeblich selbst groß machen wollen. Und dann gibt es die, die dem größten Namen schlechthin gehören und die von ihm den größten Namen überhaupt geschenkt bekommen. Amen.